Hallo und herzlich willkommen zum Logistik-Podcast. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir haben heute eine Folge zum Thema Master Student Supply Chain Management, Class of 2024. Und ich darf eine Menge Leute begrüßen. Zuerst mal heute in der Co-Moderation mit mir Christoph Tripp. Hallo.
Grüß dich, Andreas, hallo.
Und dann darf ich begrüßen, lese einfach mal runter, Carina Hecht. Hi, Carina.
Hallo.
David Obermeier,
Servus.
Sebastian Reidel
Servus.
und Luca Seifried.
Hallo zusammen.
Ja, danke, dass ihr da seid, dass wir euch hier begrüßen dürfen. Ihr vertretet sozusagen den Jahrgang der Masterstudenten aus Nürnberg dieses Jahr. Christoph, danke fürs Einladen und Mitbringen. Und wir starten direkt mit euch, damit wir euch ein bisschen kennenlernen. Erzählt uns doch zum Einstieg mal, wie ihr zum Masterstudiengang gekommen seid und was euch da besonders zu motiviert, dieses Fach zu studieren. Carina, leg einfach mal los.
Ja, also wie ich zum Masterstudiengang gekommen bin, also ich kann sagen, dass ich eigentlich schon so ein bisschen mit der Logistik groß geworden bin, weil mein Papa ein kleines Transportunternehmen hat. Und nach meinem Abi hat sich dann eigentlich mein Weg weiter in der Logistik bewegt. Also ich habe ein Verbundstudium gemacht bei einer mittelständischen Spedition. Und ein Verbundstudium heißt, dass man eine Ausbildung macht und gleichzeitig ein Studium. Und ich habe dann das BWL im Studium an der TH Nürnberg absolviert und gleichzeitig die Ausbildung zur Speditionskauffrau. Und danach habe ich dann ein Jahr Vollzeit auch in der Spedition weitergearbeitet. Und ja, mich hat einfach die Logistik insgesamt interessiert. Und da dachte ich mir, ich würde gerne mein Wissen vertiefen und eben den Masterstudiengang Supply Chain Management dranhängen. Und ja, was mich auch noch motiviert hat, war, dass ich im Bachelorstudium kein Auslandssemester gemacht habe. Und das noch gerne im Masterstudiengang nachholen wollte. Und das war dann ein weiterer Grund, warum ich den Masterstudiengang drangehängt habe.
Okay, vielen Dank. Das heißt, du hast schon ziemlich viel Erfahrung. Luca, willst du weitermachen?
Gerne. Ich bin Luca, komme eigentlich vom Bodensee und habe 2018 ein duales Studium an der DHBW Stuttgart bei der Firma Vitra gemacht, auch BWL, Logistik und Supply Chain Management. Und dadurch, dass ich dann bei der Firma Vitra verschiedene Abteilungen durchlaufen durfte, wurde mir eigentlich recht schnell klar, dass mir der Bereich Logistik und Supply Chain Management am besten gefällt. Einfach, weil es da sehr viele Möglichkeiten gibt. Man steht mit sehr vielen beteiligten Akteuren in Kontakt und es ist immer was los und recht spannend. Und nach dem Bachelor habe ich dann noch 2 Jahre bei der Firma SWF, also ein Industriegaseunternehmen am Bodensee, als Projektmanager im Bereich Logistik gearbeitet und bin jetzt im ersten Semester hier an der TH in Nürnberg.
Sehr cool, das heißt, du hast sehr viel Praxiserfahrung schon gesammelt und das hat dich dann dazu veranlasst, hier weiterzumachen.
Genau, ich wollte mich einfach noch mal ein bisschen weiterbilden und ein bisschen tiefer in die Materie reingehen.
Okay. Sebastian, wie war es bei dir?
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe 2020 mein Abitur gemacht und bin dann auch direkt als Werkstudent seit dem ersten Semester bei einem mittelständischen Logistikunternehmen aus der Metropolregion Nürnberg tätig und habe da dann sozusagen auch verschiedenste Abteilungen wie Buchhaltung, Vertrieb, Controlling durchgelaufen und habe dann auch im Studium den Schwerpunkt Logistik, Controlling und Vertrieb gehabt. Habe mich da dann auch so hinentwickelt und konnte da viele verschiedene Bereiche dann auch kennenlernen und fand das auch so spannend und habe mir gedacht, nach dem Bachelor möchte ich diese Grundlagen oder beziehungsweise Schwerpunkte, die ich im Bachelor-Modul bereits kennengelernt habe, weiter vertiefen und habe mich dann dazu entschieden, den Master an der TH weiterzumachen und bin auch sehr zufrieden damit, dass ich sozusagen jetzt eine Kombination habe aus weitergehend Werkstudium, wo ich dann sozusagen Praxisinhalte auch, Theorieinhalte auch vertiefen kann, mit der Praxis zusammen kombiniert.
Okay, sehr cool. Und David, bei dir?
Also, ich bin eigentlich eher ein bisschen durch Zufall in die Logistikschiene gerutscht. Ich habe erst eine Ausbildung bei der Sparkasse bei mir in der Heimat in Neuburg gemacht, habe dann mein Abitur an der Boston auch nachgeholt und International Business dann an der TH in Nürnberg studiert. Habe dann eigentlich ein Praktikum im Consulting-Bereich in Tallinn gemacht, in Estland. musste ich dann relativ spontan wegen Corona abbrechen nach 2 Monaten. Habe dann spontan Praktikum in Deutschland gesucht und bin dann bei Continental in Ingolstadt gelandet. Und da hat es mir dann so gut gefallen, dass ich danach in meinem Bachelor die Spezialisierung auf Logistik gemacht habe in den letzten Semestern und auch einen Werkstudentenjob bei Siemens im Bereich Digital Industries in der strategischen Logistik angefangen habe gleichzeitig. Habe dann auch noch ein Auslandssemester in Den Haag im Bachelor gemacht. Und ja, die 2 Praktikas und auch die Schwerpunkte haben mich dann so motiviert, mit Logistik weiterzumachen, dass ich jetzt auch den Master an der TH Nürnberg im Bereich Logistik und Supply Chain Management mache.
Es ist super spannend, wenn du erzählst, dass du ja auch einen Vergleich zu anderen Branchen eigentlich hast. Christoph, aus deiner Sicht, jetzt haben wir hier 4 Wege zum Studium kennengelernt. Ist es typisch oder wie schätzt du jetzt hier die Gruppe ein?
Ja, also ich würde es mal so einschätzen, dass es typische Wege grundsätzlich sind, ne? Wie man sozusagen so über den Abschluss, erste Berufserfahrungen, auch den Bachelor und die Schwerpunktwahl und dann sich weiter eben spezialisiert. Man muss natürlich sagen, dass jetzt bei allen Vieren das so ist, dass sie, wenn man ihr Lebensalter anschaut, das natürlich schon ein großes Ausmaß dann auch schon an praktischer Erfahrung ist, ne? Wenn man, wie gesagt, das immer so als Basis nimmt. Insofern schon typisch, aber schon auch besonders, ne? Also die haben schon in ihrem kurzen Studium und Berufsleben schon einiges hinter sich gebracht. Was natürlich besonders spannend ist, sind dann auch längere Praxiszeiten, die jetzt also über das normale Maß hinausgehen und natürlich auch Auslandsaufenthalte. Das ist ja ein Thema, das, ich sag mal, in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Ja. Es gibt natürlich viele andere Wege, das ist gar keine Frage, ne, wie man zu so einem Studium kommt. Was mich vielleicht nochmal interessieren würde, wenn ich jetzt auch nochmal an die 4 gerichtet. Wenn man jetzt überlegt, ihr habt sicher im Bekanntenkreis, Freundeskreis Leute, die jetzt irgendwie einen Schulabschluss machen oder die vielleicht jetzt auch im Bachelorstudium schon relativ weit vorangeschritten sind. Wenn ihr jetzt so eure Erfahrung mal zugrunde legt, was würdet ihr Leuten, die jetzt vor einer weiteren Schwerpunktwahl und Spezialisierung stehen, was würdet ihr denen raten aus eurer eigenen Erfahrung? Weiß nicht, vielleicht fangen wir mit David mal an. David, was würdest du den Jüngeren sozusagen raten?
Also was mir vor allem in dem Logistikkontext aufgefallen ist, dass es vielleicht dieser Schwerpunkt im BWL-Bachelor vor allem noch ein bisschen unterm Radar fliegt. Viele schauen dann eher Richtung Finance und Marketing von meinen Freunden, mit denen ich auch studiert habe, oder dann Personal. Aber Logistik wird immer ein bisschen als zu mathematisch und vielleicht ein bisschen langweilig angesehen. Aber wenn man jetzt dann mal den Schwerpunkt gemacht hat oder ein Praktikum gemacht hat, sehe ich, dass man bei Supply Chain Management und Logistik vor allem einen sehr großen Entfaltungsspielraum hat und sehr große Entwicklungsmöglichkeiten. Bei Finance, ich habe ja auch schon die Ausbildung gemacht, habe ich das irgendwie nicht so gesehen. Und ich finde auch, dass die Logistik so ein bisschen auch noch am Anfang ist mit Verbesserungen und Entwicklungen, auch im Hinblick auf Technologien, was ich vielleicht auch für junge Studenten oder Leute, die in die Richtung gehen wollen, ein Vorteil ist. Und was ich auch an der Logistik interessant finde, dass die Sachen, die man irgendwie in der Arbeit umsetzt, auch in der Realität, dass man die in der Realität sieht, wenn man jetzt ein Lager irgendwie umbaut und so weiter. Bei Finance sind es zum Beispiel nur, sieht man dann die Zahlen und irgendwie finde ich das persönlich dann nicht so spannend. Ja, genau, das sind so meine Gründe auch, warum ich dann die Logistikschiene gewählt habe.
Also letztendlich die Hands-on-Mentalität, ja. Also Logistik ist ja sicht- und spürbar. Das ist, glaube ich, immer das Schöne daran, ne? Man kann das, was man da macht, eigentlich unmittelbar nachvollziehen. Luca, wie ist es bei dir? Was würdest du den jüngeren Studierenden oder jetzt auch angehenden Abiturienten raten?
Also, wenn man sich noch unentschlossen ist, welchen Studiengang man wählen soll oder welche Ausbildung, dann würde ich auf jeden Fall immer mit Leuten sprechen, die in einem interessanten Bereich arbeiten, sei es Freunde der Eltern oder vielleicht im eigenen Freundeskreis, Nachbarn, weil am Anfang sagt normal jeder, ja, komm nicht in meine Branche, aber wenn man sich dann genau mit denen unterhält, dann kann man schon die verschiedenen Berufe gut einordnen, also was für einen frei kommen könnte, was eher wirklich nicht passen würde. Aber ich finde, da ergeben sich dann immer sehr viele spannende Optionen, die man selbst auch sich ermöglichen kann.
Also sozusagen ausprobieren ist, also ausprobieren und sich informieren ist immer der richtige Weg. Möglicherweise sind ja unter den Zuhörerinnen und Zuhörern auch einige Eltern, die Kinder haben, die jetzt irgendwann vor diesen Entscheidungen stehen und die das vielleicht ganz gut nachvollziehen können. Ich habe ja eine ähnliche Situation hier. Das Feld ist riesengroß, die Möglichkeiten sind riesengroß, aber wie finde ich jetzt das Richtige? Sebastian, was würdest du den jungen Leuten mitgeben?
Also ich denke, dass wenn man jung ist, dass man ja eigentlich die ganze Welt vor sich offen hat. Man sollte auf jeden Fall sich ausprobieren in verschiedener Hinsicht, um zu schauen, welcher Job oder was für Tätigkeiten könnten zu mir passen. Also sei es mal ein Praktikum im Marketing zu machen, sei es ein Praktikum der Logistik gerne mal zu machen und dann zu schauen, welcher Bereich ist denn das, was mich eigentlich anspricht und vielleicht dann auch mal die verschiedenen Bereiche dann auch durchzulaufen und halt zu schauen, was ist es, was mir halt dann auch gefällt. Und in der Logistik, das Spannende ist, dass man diese praktische Seite hat, man macht etwas wirklich Systemrelevantes. Logistik ist, jeder braucht es, ne? Auch wenn, sag ich mal, teilweise nicht so auffällt, aber es fällt spätestens dann auf, wenn die Sendung zum Beispiel nicht da ist am nächsten Tag oder wenn die Ware halt dringend benötigt wird und man fragt sich dann, wo ist es eigentlich oder warum braucht es so lange? Und dann geht man mal dahinter und schaut sich mal die Prozesse an, die dahinter stecken, um eigentlich, sag ich mal, die Ware zu beschaffen, aus der Produktion ins Lager, zu transportieren, dann zu picken, kommissionieren, an den Endkunden dann auch zu verschicken. Das sind alles spannende Prozesse, die man dann auch selbst als Logistiker mit prägen kann. Und diesen Prozess mitzugestalten, das ist es, was einen eigentlich ausmacht und auch den Spaß dann bringt. Und ich denke, wenn man selbstständig da mal sich reinschnuppern in die verschiedenen Bereiche, sei es Logistik, Marketing, Finance, dann kann man da sich gut entscheiden dann, was einem am meisten liegt. Man hat ja auch die Möglichkeit, im Bachelor dann auch noch vielfältige Schwerpunkte zu wählen. Das heißt, man legt sich ja nicht direkt auf einen Schwerpunkt fest. Man kann ja Logistik, Controlling und Vertrieb machen, wo man dann auch noch relativ flexibel bleibt, dann auch im späteren Verlauf und kann sich dann ja immer noch im Master dann, sage ich mal, festigen in seiner Entscheidung und hat dann den Bachelor sozusagen mit dem Praktikum, um dann auch eine spannende Erfahrung mal in einem Unternehmen zu machen. Und daraus kann sich dann auch eine Werkstudententätigkeit zum Beispiel dann spätestens entwickeln.
Ja, ist ein wichtiger Punkt, ne? Also, dass gerade jetzt im Master das natürlich auch notwendig ist. Und ich würde mal sagen, über 90% der Masterstudierenden sind nebenher in irgendeiner Form dann auch in Unternehmen parallel tätig. Vielleicht nochmal, Carina, an dich die Frage. Du hast ja ein besonderes Studium am Anfang gemacht, was vielleicht jetzt nicht jedem so bekannt ist. Also es gibt ja die Möglichkeit, nach dem Abitur oder nach dem Fachabitur dann auf die Fachhochschule zu gehen oder eben auch auf die Uni zu gehen mit dem Abitur. Das ist so, ich sag mal so, der klassische Weg. Jetzt haben wir in den letzten Jahren festgestellt, es gibt auch immer mehr duale Studierende und eben auch Studierende im Verbundstudium, die also sofort versuchen, Praxis und Studium von Anfang an im Prinzip miteinander zu verknüpfen. Was wäre deine Empfehlung diesbezüglich? Also würdest du das jederzeit wieder so machen oder was würdest du anders machen?
Also definitiv, ich würde das Verbundstudium jedem ans Herz legen, weil man einfach die Theorie und die Praxis verknüpft. Gleichzeitig natürlich auch finanziell eine Unterstützung hat, weil man eben auch Geld verdient. Und ja, deswegen war das auf jeden Fall, also für mich, die richtige Entscheidung. Und auch an weiteren Tipps würde ich einfach jedem ans Herz legen, dass man Praxiserfahrung sammelt, also in mehrere Betriebe reinschnuppern, wenn es geht. Also ich war eben bei meinem Verbundstudium in einer mittelständischen Unternehmen. Aktuell bin ich in einem Konzern und einfach da die Unterschiede, das ist einfach ja ganz anders. Und das mal zu sehen, ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Und auch in unterschiedliche Bereiche dann, vor allem jetzt Supply Chain Management ist ja super vielseitig, wenn man in der Spedition ist, auf Dienstleistersicht. Aber dann war ich eben auch im strategischen Einkauf und aktuell im Supply Chain Management. Da nimmt man einfach Erfahrung mit. Und ja, das würde ich jedem empfehlen. Und was ich auch empfehlen würde, ist definitiv Auslandserfahrung. Also Ich war in Malaysia, habe da ein Auslandsstudium gemacht und es ist einfach eine einzigartige Erfahrung, weil Malaysia doch noch eine ganz andere Kultur hat, einfach ja ein ganz anderes Land ist, neue Leute kennenlernt, auch internationale Kontakte knüpft. Zum Beispiel habe ich mit einer Mitbewohnerin aus Japan zusammengelebt und mit einer aus Finnland. Und mit der aus Finnland, die heiratet jetzt im August und die besuche ich dann auch, also da bin ich eingeladen. Und es sind einfach Freundschaften, die man schließt. Und ja, das ist auf jeden Fall cool gewesen. Und auch, ja, wir sind dann auch ein bisschen alle zusammen rumgereist und das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Das ist ja ein super wichtiger Punkt, finde ich auch total spannend. Meine Wahrnehmung ist manchmal, also Logistik ist ja per se eine internationale Disziplin, ja, da ist irgendwie Internationalisierung irgendwie eigentlich ein wesentlicher Bestandteil. Ist so meine Wahrnehmung häufig, dass viele Studierende gar nicht so mobil sind und gar nicht so gerne aus der Region heraus wollen und international so irgendwie so gewisse Hürden oder Bedenken bestehen. Was würdet ihr so im Allgemeinen sagen? Wie wichtig ist denn heute eigentlich ein Auslandsaufenthalt? Also ist es was, was euch von anderen dann differenziert? Was versprecht ihr euch so Besonderes? Oder habt ihr euch davon versprochen, ne? Einige von euch haben den ja schon hinter sich gebracht. Vielleicht, Carina, kannst du darauf auch nochmal antworten?
Ja, ich denke schon, weil man einfach, also der Arbeitgeber dann vielleicht auch merkt, dass man flexibler ist und auch einfach sich auf neue Sachen einlassen kann, weil man einfach, ja, wo ganz anders ist. Also das ist schon auch eine Challenge. Ich dachte mir, okay, Malaysia ist schon weit weg, aber es ist auf jeden Fall, ja, wichtig, dann auch sowas zu machen, auch für seine eigene Entwicklung. Also es hat mich auf jeden Fall weitergebracht, ja.
David, wie ist es bei dir? Du hast ja, glaube ich, auch einen Auslandsaufenthalt hinter dich gebracht. Was war dein Antrieb?
Ja, genau, ich war im Bachelor in Den Haag. Der Antrieb war zum einen, also wir mussten das im International Business Bachelor eh machen, Auslandssemester, aber ich hätte es auch sowieso gemacht. Einfach, bin gerne im internationalen Umfeld unterwegs, lerne gerne neue Leute kennen und ich bin ähnlich wie die Carina auch bis heute noch mit den Leuten in Kontakt, die ich dort kennengelernt habe. Ich finde es da einfach auch mal schön, irgendwie auch die Perspektiven irgendwie von anderen Leuten auf manche Dinge zu sehen, jetzt vielleicht nicht nur in die Studiumsrichtung, aber generell so kulturelle Erfahrungen, die man auch dort im Auslandssemester macht. Und ich fand es ein mega schönes, mega schöne Zeit und auch irgendwie das einzige richtige Studentenleben, was ich hatte, weil ich da auch im Wohnheim gewohnt habe und das dann nochmal ein bisschen was anderes ist, wenn man dann im Ausland unterwegs ist. Und ja, deswegen bin ich jetzt gerade auch noch am Überlegen, ob ich vielleicht im Master auch noch ein Auslandssemester mache und schaue mich gerade ein bisschen um, weil ja vorher gesagt wurde, dass viele da nicht unbedingt vielleicht aus der Komfortzone raus wollen, kann ich da echt jeden nur motivieren, vor allem auch, wenn es innerhalb von Europa ist, ist jetzt relativ hohe Erasmus-Förderung, glaube ich, zurzeit, dass man da auch die Unterstützung nutzt und das Auslandssemester absolviert. Also jeder, der das gemacht hat, den ich kenne und jeder mit jedem, den ich rede, der sagt eigentlich das Gleiche, dass er eigentlich so mit die schönste Zeit war.
Ja, auf jeden Fall sehr wichtige Erfahrung, vor allem auch, glaube ich, die sprachliche Weiterentwicklung. Ja, also gerade in großen Konzernen ist Englisch mittlerweile Konzernsprache in vielen Bereichen. Also auch das wird sicherlich wichtig sein. Andreas, wie ist es bei euch? Wenn du Bewerbungen kriegst, schaust du auf sowas? Spiel dir jetzt mal den Ball rüber.
Ja, wenn wir Bewerbungen bekommen, ist natürlich ein Lebenslauf, der Vielfalt und Engagement und Motivation zeigt, immer einer, der hervorsticht und der raussticht. Ich fand es jetzt auch total spannend, als ihr euch am Anfang vorgestellt habt. Kann ja für jemanden, der jetzt vielleicht im Grundstudium ist oder vielleicht auch mit dem Abi gerade erst fertig ist, das sehr dicht wirken, ne? Wenn ihr so erzählt, was ihr alles gemacht habt in der Zeit. Aber jetzt kam Carina und David, als ihr beschrieben habt, wie euer Auslandssemester war, erkennt man, dass es ja verschiedene Ebenen dort gibt. Ne? Natürlich ist es eine Herausforderung, in der fremden Sprache dann vielleicht Studienvorlesungen zu besuchen, aber da kommt ja auch die private Entwicklung und es kommt der Freizeitaspekt dort mit rein. Und ihr habt es ja eher als Freude beschrieben, das gemacht zu haben, ne? Oder als Bereicherung. Und das finde ich sehr spannend, weil auf den Arbeitgeber, wenn wir jetzt Bewerbung bekommen, wirkt es natürlich engagiert und da hat jemand ein Ziel und möchte das verfolgen. Aber für euch als Studenten hat es ja noch die zweite Seite, die schöne Seite. Und deshalb ist es vielleicht auch was, was gar nichts, oder wo die Anstrengung belohnt wird mit weiteren Aspekten, wenn man das macht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, Carina, ob ihr euch da wiederfindet in der Aussage, aber so hat ich es vorhin gehört.
Ja, also da finde ich mich auf jeden Fall wieder, weil ja, das einfach stimmt. Also zum Beispiel, wir sind dann an Silvester nach Bali geflogen. Das ist schon auch einfach cool. Oder im Midterm Break waren wir in Vietnam. Also man macht einfach coole Erlebnisse auf jeden Fall.
Genau, und kann vielleicht so auch ein bisschen das arbeitslastige Logistikstudium ja auch um diese Komponenten bereichern. Ja, das,
genau.
Ja, also so würde ich es auch beschreiben. Und mir ging es ähnlich, wenn ich Vorstellungsgespräche hatte mit Leuten, die solche Lebenslaufkomponenten haben, nenne ich es jetzt mal, die haben alle mit leuchtenden Augen berichtet. Und das ist ja bei euch jetzt auch hier gerade zu spüren. Ja. Damit wir euch noch ein bisschen besser kennenlernen oder auch den Zuhörern und Zuhörern beschreiben, so wie, was euch bewegt, was euch treibt, haben wir zusammen, Christoph, ein paar Thesen erstellt und wollten dazu mal von euch ein Feedback, eine Stellungnahme haben. Vielleicht immer zwei Leute pro These. Und Christoph, ich würde mal mit der ersten anfangen, wenn du dann weitermachst.
Ja.
So, erste These: Die jungen Generationen kaufen und konsumieren nur noch online. Was denkt ihr dazu?
Also wenn ich mich jetzt dazu positionieren würde, also ich würde sagen nur noch, also jetzt aus meiner Sicht, das ist zu viel gesagt, weil zum Beispiel Lebensmittel kaufe ich ausschließlich stationär. Und auch bei der Bekleidung muss ich sagen, ist mir online das einfach eine viel zu große Auswahl, mit der ich fast überfordert bin. Da würde ich auch immer den stationären Handel bevorzugen, wobei ich hier auch eher auf Secondhand Artikel zurückgreife und aber wenn, dann auf jeden Fall eher stationär. Aber wo ich auf jeden Fall merke, dass ich definitiv online shop, ist, dass ich ein treuer Amazon Prime-Kunde bin und da einfach, ja, aus Convenience-Gründen einfach Amazon immer wählen würde, weil einfach, ich kenne mich aus, ich bestelle das, habe es am nächsten Tag da, falls ich es doch nicht will, ist die Retoure einfach abzuwickeln. Also da, ja, würde ich sagen, da greife ich immer auf Amazon zurück im Online-Bereich.
Ja, also ich finde auch, dass es nur noch online ein bisschen hart ist. Natürlich ist es jetzt wieder mehr geworden, dass online gekauft wird, auch einfach, weil es leicht ist, weil es viele Angebote gibt, man kann viel vergleichen. Aber ich glaube auch, dass die jungen Generationen auch gerne vor Ort kaufen und gerne vor Ort Präsenz zeigen. Man muss halt auch Angebote schaffen, wo man gerne dann zum Einkaufen hingeht. Und auch dann die jüngeren Generationen vielleicht willkommen heißt, das heißt in den Innenstädten, dass man das irgendwie mit anderen Attraktionen verknüpft, dann sind da, glaube ich, schon die jüngeren Generationen auch gerne in Präsenz in den Innenstädten und so weiter, in den Einzelhändlern.
Und wir wollen ja auch mit so ein paar Mythen aufräumen, ne? Also dass eben viele Dinge in der jungen Generation völlig, völlig anders sind und ich glaube auch viele, ihr werdet auch immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert, ne, was so die Einstellungen und Haltungen und Sonstiges angeht. Die zweite These, die ich jetzt an euch richten möchte, wäre, dass eben eure Generation, dass ihr Werte, Sinn, Empathie wichtiger sind als Titel, als Verdienst und auch als Hierarchien im Job, auch hinsichtlich der Wahl des Arbeitgebers. Ist das so?
Also ich finde, dass es nicht so ist. Es mag sein, dass es etwas stärker ist als früher, aber ich denke immer noch, dass sich dieses Denken in der Minderheit befindet. Wobei man auch betrachten muss, was sind Werte? Also die Werte werden ja auch von unserer Gesellschaft geprägt. Und beispielsweise habe ich vor kurzem gelesen, dass sich Rheinmetall kaum noch vor Bewerbungen von jungen Leuten retten kann. Und das wäre ja vor 5 Jahren undenkbar gewesen, dass ein Rüstungskonzern so überrannt wird von jungen Akademikern. Und deshalb denke ich, dass man da keine ganz klare Aussage treffen kann, weil das ein stetiger Wandel ist.
Erstaunlich, weil ja gerade Rheinmetall im Moment in Verbindung mit Borussia Dortmund so in der Kritik steht oder vielleicht auch eher Dortmund in der Kritik steht, ne, bezüglich Sponsoring. Ja, ein wichtiger Punkt. Sonst noch jemand eine Meinung dazu?
Also ich habe ein bisschen eine andere Meinung wie der Luca. Also ich finde schon, dass Sinn auf jeden Fall definitiv, also Sinn der Arbeit auf jeden Fall ja, wichtig ist. Also man muss wissen, für was seine Arbeit steht. Man muss sich mit dem Unternehmen identifizieren können und einfach ja wissen, was man arbeitet, wie das zu dem großen Ganzen beiträgt. Und auch mit Empathie. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man ins Team passt, dass man sich im Team wohlfühlt, dass auch einfach das Verhältnis auch mit den Chefs und den Kollegen einfach gut ist, weil man dann einfach viel motivierter ist. Aber natürlich ist jetzt Verdienst nicht unrelevant. Also das nicht, aber auf jeden Fall und auch Titel. Aber ich finde schon, dass Werte, Sinn und Empathie auf jeden Fall eine Rolle spielen.
Mhm. Jawohl, danke. Machst du weiter, Andreas?
Jo, dann bringe ich die nächste These. Junge Generationen nutzen chinesische Shopping-Plattformen besonders intensiv, beziehungsweise die jungen Generationen lieben erlebnisorientiertes Shopping, vor allem über Influencer- und Live-Shopping-Formate. Was ist da eure Einschätzung zu?
Coole These, da bin ich mal gespannt drauf.
Also für mich persönlich ist der Handel selbst also doch noch viel lieber, als wie es, sag ich mal, dass ich auf Temu, Wish oder AliExpress mich von Billigartikeln überhaufen lasse, die qualitativ nicht so hochwertig sind, meiner Meinung nach, wie zum Beispiel, wenn ich sie jetzt zum Beispiel im Laden kaufe, wo ich dann vielleicht das auch noch anschauen kann. Das Influencer- und Live-Shopping-Formate, das ist schon präsent, wenn man auf TikTok vor allem schaut oder auf Instagram, da fällt es einem schon auf, dass man oft, sag ich mal, auch aggressive Temu-Werbung bekommt, wo zum Beispiel mit Rabatten geworben wird und der Kunde sozusagen in Kaufrausch versetzt werden soll. Auch wenn man, also ich muss auch zugeben, ich habe auch schon zweimal bei Temu bestellt, jetzt mittlerweile aber nicht mehr, weil die Qualität der Produkte einfach, sag ich mal, nicht so entsprechend ist, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt etwas bei Amazon oder halt bestelle. Und wir haben auch das Problem, dass besonders im Bereich elektrische Artikel die CE-Zertifizierung zum Beispiel teilweise mangelhaft oder vielleicht auch gefälscht ist. Und wenn ich bei einem deutschen Händler zum Beispiel einkaufe, dann habe ich zum Beispiel solche Probleme eher nicht. Und deswegen bin ich da eigentlich schon, finde ich das eigentlich schon wichtig, dass wir weiterhin, sag ich mal, lokal einkaufen und nicht uns auf, sag ich mal, chinesische Shopping-Plattformen konzentrieren. Online einkaufen, denke ich, wird es immer geben, wird auch weiterhin, sag ich mal, stark bleiben, auch nach der Corona-Pandemie. Aber chinesische Shopping-Plattformen bei der Jugend sind jetzt halt meiner Meinung nach trotz dieser Erlebnisorientierung, trotz den Rabatten, die man dann bekommt, trotz dass ich, wenn ich einen Artikel in den Warenkorb gelegt habe, die App verlasse und dann gleich wieder eine Push-Notification bekomme, trotzdem nicht so ganz meine Welt. Und ich bin eigentlich zufrieden, wenn ich, sag ich mal, vor Ort mir die Artikel anschauen kann. Wenn ich mal was dringend brauche oder mal nicht in die Stadt komme, dann kann ich es mir auch online bestellen. Aber chinesische Shopping-Plattformen, denke ich, sind, wenn dann auch nicht nur bei jungen Menschen, sage ich mal, beliebt, sondern auch bei älteren Menschen, auch 30-, 40-Jährige werden in den Bann gezogen, wenn man sich anschaut, wie viele Millionen Paketsendungen eigentlich von Temu teilweise über an Zoll vorbei sozusagen prozessiert werden, nur weil der Zoll überfordert ist, dann sieht man, dass es eigentlich nicht nur junge Menschen sein können, die die Produkte da auf diesen Temus oder Wish dieser Welt kaufen, sondern auch, sag ich mal, ältere Menschen sind, die da einkaufen.
Ja, also du würdest auch so ein bisschen relativieren, was die Generationenzuordnung zu den Kanälen angeht und würdest sagen, Sebastian, es ist breiter, es trifft jetzt nicht nur eine gewisse Generation oder Kohorte, sondern es probieren viele aus.
Ja, also ich denke vielleicht, dass ältere Menschen vielleicht nicht auf Influencer- oder Live-Shopping-Formate so, das heißt reinfallen, aber halt so angezogen werden, wie vielleicht zum Beispiel junge Menschen. Aber trotzdem sind auch bei älteren Menschen Temus oder Wish, sage ich mal, bekannt und werden auch dort eigentlich sozusagen eingekauft. Ich meine, man hat eigentlich fast keine Versandkosten, beziehungsweise es ist versandkostenfreie Lieferung. Mittlerweile ist es, glaube ich, so bei Temu, dass man jetzt einen Mindestbestellwert hat. Der war am Anfang ja sehr gering. Jetzt mittlerweile ist er, glaube ich, sogar bei 10 oder 15 Euro. Und dann ist er trotzdem versandkostenfreie Lieferung. Also es ist trotzdem Wahnsinn, was diese Plattformen an im Bereich der Logistik zusteuern. Um das Ganze fair zu finanzieren. Aber ich denke, dass diese Plattformen nicht nur von jungen Menschen genutzt oder halt beshoppt werden, sondern auch von älteren. Also dass es eher breit gefächert ist, die Konsumenten. Ich denke, eine Oma wird nicht einkaufen auf Temu, aber ich denke, oder halt nicht so oft, aber ich denke, so bis 40, 50 rum, denke ich, ist es schon bekannt, Plattform.
Ich würde vielleicht dazu nochmal quasi die nächste These anschließen. Die geht in eine ähnliche Richtung. Haben wir auch unter uns in den Veranstaltungen immer wieder darüber gesprochen, über das Thema, wie wichtig ist jetzt ökologische Nachhaltigkeit eigentlich? Und da gibt es ja durchaus auch offensichtlich sehr konträre Strömungen. Und wir haben die These mal so formuliert und gesagt, die jungen Generationen, für die spielt ökologische Nachhaltigkeit oftmals gar keine Rolle. Ja, auf der einen Seite nimmt man die Greta-Bewegungen und Fridays for Future-Bewegungen wahr, und auf der anderen Seite wird fröhlich geshoppt und wird fröhlich online geshoppt. Wie passt das zusammen? Welche Haltung habt ihr dazu?
Ja, ich glaube, das spielt schon noch eine Rolle. Es wird aber gefühlt immer geringer, weil irgendwie der Konsum bei vielen an der ersten Stelle steht. Vielleicht auch, weil wir gerade über die Influencer geredet haben, dass man eigentlich jedes Mal, wenn man sein Handy anmacht, irgendwie mit neuen Produkten konfrontiert wird, die einem gefallen, die irgendwie gut aussehen dort. Und man denkt, man braucht es jetzt als Statussymbol, und dann ist die Nachhaltigkeit meist eigentlich nur auf dem zweiten Platz. Aber ich glaube auch, dass viele junge Leute sich gerade gut und mit Verstand für die Nachhaltigkeit engagieren. Deswegen ist es, glaube ich, wie in jeder Generation irgendwie auch, gibt es unterschiedliche Strömungen. Aber insgesamt pendelt sich das, glaube ich, so relativ gut ein.
Luca?
Also ich denke auch, dass es definitiv eine Rolle spielt, aber jetzt keine entscheidende. Also um nochmal einen anderen Aspekt reinzubringen, ich kann mich dem David nur anschließen, aber wenn man zwei identische Produkte hat, die man auch benötigt, wo es jetzt nicht um reinen Konsum geht und das eine ist ökologisch nachhaltiger und das andere nicht, dann greift natürlich jeder zu dem ökologischen. Solange das aber preislich noch große Unterschiede sind, vermute ich, dass ja mehr als die Hälfte definitiv zum günstigeren Produkt greifen wird, was natürlich auch eine finanzielle Sache ist, gerade zu Zeiten der Inflation, und was man definitiv dann auch berücksichtigen muss.
Das heißt also, im Zweifelsfall schlägt dann sozusagen das Preisargument, das Nachhaltigkeitsargument, ja, nach wie vor.
Bei den
Ja,
meisten denke ich auf jeden Fall.
vor allem halt auch bei den jungen Leuten, die eben nicht so viel Budget dann haben, um dann auch noch auf die Nachhaltigkeit zu achten.
Ich würde vielleicht, Andreas, wenn es okay ist, nochmal einen Punkt ganz gerne als These oder Frage auch in den Raum werfen. Was nehmt ihr denn wahr aus euren Tätigkeiten, die ihr macht, Werkstudierendentätigkeiten vor allen Dingen, in den Unternehmen? Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit denn dort? Ist das ganz hoch priorisiert? Wie nehmt ihr das wahr?
Also ich starte meine Werkstudententätigkeit erst nächste Woche, aber mir wurde im Bewerbungsgespräch schon mitgeteilt, dass es definitiv eine starke Rolle spielt und auch eine wachsende Rolle. Also dass das Thema immer wichtiger ist, gerade in der Lieferkette und in der Logistik.
Also bei mir im Unternehmen hat es auch eine große Rolle. Wird auf jeden Fall sehr oft besprochen. Man muss halt ein bisschen schauen, inwiefern das dann eher Greenwashing ist oder ob das wirklich Nachhaltigkeitstätigkeiten sind. Aber generell spielt es schon eine sehr hohe Rolle auf der Agenda. Ja.
Okay.
Ja, da kann ich auch dem nur zustimmen. Also bei mir ist es auch so, dass auf jeden Fall das Sustainable-Gedanke da ist. Es werden auch immer Schulungen gemacht zu dem Thema, und es gibt auch ja eine eigene Stelle quasi, die sich mit dem Thema auseinandersetzt.
Sebastian, magst du auch noch, oder? Und sonst gehen wir eine Runde weiter.
Also ich denke auch, dass ökologische Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Man sieht es auch, dass viele Kunden auch in der Logistik darauf Wert legen, dass ihre Kunden, also aus Logistiker-Dienstleister-Sicht, jetzt hat CO2-neutral werden möchten, dass die Kunden Verpackungsmüll vermeiden möchten, dass man wiederverwendbare Verpackungen einsetzen möchte. Die ganzen Schritte und Innovationen, die kommen langsam durch, und die werden auch immer mehr, sag ich mal, seitens der Kunden gefordert. Die Frage ist nur immer, was ist man bereit dafür zu bezahlen dann am Ende des Tages? Das ist immer die entscheidende Frage. Und da sehe ich aktuell bei dem Endkunden zum Beispiel noch das Thema, dass man ökologische Nachhaltigkeit zwar fordert, aber nicht bereit ist, dafür noch den entsprechenden Mehrwert zu bezahlen. Und deswegen hinkt das Thema ökologische Nachhaltigkeit teilweise noch dann in der Umsetzung und ist noch ausbaufähiger. Aber zum Beispiel Themen wie zum Beispiel nachhaltiger oder grüner Strom oder durch zum Beispiel Solarenergie wird von uns zum Beispiel unterstützt oder dass man sagt, man versucht Müll zu vermeiden, Verpackungen wiederzuverwenden. Das ist zum Beispiel schon vorhanden, nur man kann das halt auch nur in gewissen Maßen mit einfließen lassen, wie man das Ganze dann auch grüner mitgestaltet, da es ja auch ein Kostenthema ist und das dann letztendlich der Kunde des Logistikdienstleisters dann auch tragen muss.
Okay. Andreas.
Ihr gebt hier eine sehr differenzierte Einschätzung, ne? Das finde ich sehr gut. Wir haben jetzt noch eine These. Trotz des steigenden Mangels an Arbeitskräften kümmern sich Unternehmen noch viel zu wenig um potenzielle junge Mitarbeiter. Wie ist da eure Sicht, Luca, wenn du vielleicht anfängst?
Also ich denke, dass die meisten verstanden haben, dass sie da was machen müssen. Ich kann auch nur aus meiner Erfahrung berichten, als ich mich nach dem Bachelor für einen Job beworben habe. Da habe ich eigentlich von allen Firmen, trotz meiner geringen Erfahrung, eine sehr große Wertschätzung erfahren, weil ich denke, die meisten haben auch verstanden, dass sie keine andere Wahl mehr haben. Und gerade auch im Mittelstand ist es halt auch sehr schwer, dann gutes Personal zu bekommen. Und vor allem dort habe ich aus meiner Erfahrung festgestellt, dass die Bemühungen dort sehr hoch sind. Und ich denke auch, dass für Unternehmen, die sich darum rechtzeitig und gut kümmern, das langfristig auch ein Wettbewerbsvorteil sein wird.
Ich schließe mich da den Luca auch an in der Meinung, dass man auch auf Basis des Mangels an Arbeitskräften sich um potenzielle junge Mitarbeiter kümmern sollte. Man sollte sich Möglichkeiten zum Beispiel zum flexiblen Arbeiten überlegen, dass man sagt, man kann zum Beispiel ein Zweischicht oder halt ein Gleitzeitmodell zum Beispiel dann anbieten oder dass man sich überlegt, was sind zum Beispiel Dinge, die junge Menschen zum Beispiel vom Arbeitgeber sich wünschen, um darauf dann auch einzugehen. Ich denke zwar, dass bei Konzernen das zum Beispiel deutlich einfacher ist, sich da um junge Mitarbeiter zu bemühen, weil man dann auch da auch mehr Budget zur Verfügung hat, als wie zum Beispiel beim Mittelständler. Aber trotzdem auch bei Mittelständlern das angekommen ist, dass man junge Mitarbeiter binden muss, dass man sich um die kümmern muss und dass das, sage ich mal, die Zukunft ist, um das den Betrieb auch, sage ich mal, gut und erfolgreich weiterzuführen.
Das heißt, eure Wahrnehmung ist eigentlich positiver als die These, die wir jetzt hier in den Raum gestellt haben. Luca, so wie du es beschrieben hast, eigentlich schon,
Ja,
ne? Ja, okay.
definitiv.
Okay. Christoph, kann man das so sagen, dass es eigentlich, dass sich die meisten schon bemühen? Ich meine, du kriegst es ja vielleicht auch noch mal etwas breiter über mehr Studenten mit. Oder wie ist da deine Sicht?
Also ich habe da eine sehr ambivalente Sichtweise drauf. Ja, es gibt Unternehmen, die sich sehr engagieren und die diesbezüglich nicht nur Ankündigungen machen, sondern wirklich auch konkret werden. Ja, das merke ich beispielsweise, wenn sich Leute aktiv bei mir melden und Gastvorträge anbieten. Ja, das ist eins von vielen Beispielen, wo man sagt, wir wollen das machen, wir wollen unser Unternehmen bekannt machen, wir suchen nach Nachwuchskräfte auch ganz konkret eben im Bereich der Logistik. Wir brauchen konzeptionell und akademisch geschulte Leute, um eben unsere Themen Resilienz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung anzugehen. Also da merkt man schon, dass das deutlicher geworden ist und intensiver geworden ist. Aber es gibt tatsächlich auch, und da muss ich in Teilen vielleicht dann auch den Erfahrungen der Studierenden widersprechen. Es gibt extrem viele Unternehmen, die nur drüber reden, aber die dem keine Taten folgen lassen. Und die einfach deutlich zu wenig machen und die auch, ich habe da auch selber in Teilen auch mal negative Erfahrungen gemacht, wo ich mich dann versucht habe, für Studierende einzusetzen. Und selbst wenn es nur um einfache Dinge wie ein Praktikum geht oder ähnliches, ja, was ja kostenbezogen, sag ich mal, er sag mal, die Portokasse ein wenig leert, aber mehr auch nicht. Und wo man dann eben auch keine Möglichkeit gesehen hat und so. Das ist dann schon enttäuschend und frustrierend dann manchmal auch, gerade wenn man versucht, da sein Netzwerk auch zu nutzen. Also da wünsche ich mir tatsächlich noch viel, viel mehr Aktion und nicht nur Reaktion, sondern wirklich auch auf uns zukommen mit Vorschlägen und konkreten Dingen. Das glaube ich, ist deutlich ausbaufähig.
Aber die Antworten zeigen jetzt auch, dass es euch als Studenten bewusst ist, was ihr wollt, ne? Und ihr habt da eine Erwartungshaltung, die ja auch in der Breite dann bei den Arbeitgebern irgendwo ankommt. Ja. Wir haben jetzt so ein bisschen eure Einschätzung zum, man kann sagen, zum Stand jetzt erhalten. In der nächsten Frage möchte ich so ein bisschen auf die Zukunft gucken. Ihr seid alle im Masterstudiengang, ihr beschäftigt euch, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, Carina, du hast es gesagt, du beschäftigst dich schon mit der Masterthesis, hast schon Date-Termine mit ihr sozusagen. Jetzt würde mich interessieren, habt ihr alle schon ein Thema? Und wenn ja, wieso habt ihr euch für dieses Thema entschieden? Und welche Rolle spielt dabei eine Praxisorientierung eurer Themen? Carina, willst du starten?
Ja, genau. Also ich bin ja gerade eben schon in der Masterarbeit drin. Und wie sich das ergeben hat, eigentlich aus meiner Werkstudentenstelle raus. Also ich bin eben, wie ich schon gesagt habe, in der Supply Chain Management Stelle. Und da kam von meinem Chef der Vorschlag, ob ich nicht meine Masterarbeit mit dem Unternehmen schreiben will. Und deswegen musste ich mich jetzt auch gar nicht auf eine Masterarbeitsstelle bewerben, wie sonst eigentlich bei, wenn man mit einem Unternehmen schreibt, oft der Fall ist. Genau, also das heißt, ich habe jetzt eben auch in meiner Masterarbeit Praxisbezug und das finde ich auch super oder finde ich auch richtig gut, dass ich mit einem Unternehmen schreibe, weil man dann einfach an einem realen Problem eigentlich arbeitet und ja, so eben auch einen Einblick einfach ins Unternehmen hat und das einfach motivierend. Also ich hoffe, ich kann einen Impact fürs Unternehmen durch meine Masterarbeit generieren und dann ist es natürlich motivierend, wenn da irgendwas umgesetzt wird. Und Ja.
Worum geht es bei dir? So, du hast gesagt Supply Chain.
Genau, also meine Abteilung ist quasi die Schnittstelle zu unseren Logistikdienstleistern und wir nutzen ein Kommunikationstool, ein Ticketing-Tool und da werden quasi Probleme beschrieben oder wenn zum Beispiel, warum die Ware nicht ausgeliefert werden kann, werden da die Probleme eben genannt. Und in meiner Masterarbeit geht es darum, dass ich die Probleme untersuchen soll, transparent machen soll und eben auch im besten Fall die Probleme abstellen.
Okay.
Genau.
Andreas, wenn ich vielleicht nochmal da nochmal einhaken darf. Also ich betreue ja tatsächlich auch die Arbeit von Frau Hecht. Wenn man das Beispiel jetzt einfach sieht, ne, wenn man sich so eine, ich sag mal, so eine Karriere zusammenbaut, in Anführungsstrichen, dann ist es natürlich das für alle Seiten das wünschenswerteste Beispiel, ne, ein wünschenswerter Weg. Weil auf der einen Seite natürlich das Unternehmen bekommt dann in dem Fall eine Kandidatin, die dem Unternehmen schon bekannt ist, ja, wo man also weiß, was ist sie imstande zu leisten und was kann ich ihr zutrauen. Sie kennt das Unternehmen, das ist ein Riesenvorteil, gerade bei einer praxisorientierten Arbeit. Denn im Normalfall dauert es ja relativ lange, bis du die Kommunikationswege, Entscheidungswege und das Netzwerk im Unternehmen überhaupt kennengelernt hast. Also damit meine ich das persönliche Netzwerk an Menschen, kennengelernt hast, du kennst die Systeme, in denen gearbeitet wird, du kennst die Philosophie des Unternehmens. Das ist fürs Unternehmen schon mal, ich sag mal, sehr gut, weil es keinen Ramp-up-Aufwand gibt, wenn man jemanden neu dann eben für so eine Masterarbeit einstellt. Und für die Kandidatin, in dem Fall für Frau Hecht natürlich extrem gut, weil sie ja auch Vertrauen spürt, ja, was man ihr gibt, ja, einen Vertrauensvorschuss eben auch. Und ist für sie natürlich alles auch einfacher, als jetzt nochmal wieder den neuen Weg zu gehen und sich irgendwo völlig neu orientieren zu müssen. Ja, also das ist wirklich für alle Seiten eigentlich immer der beste Weg zu sagen, aus einer Werkstudierendenstelle heraus entwickelt sich dann ein Thema. Das kann ein Bachelorarbeitsthema sein, das kann ein Masterarbeitsthema sein. Und dann setzt man jemanden drauf, wo man weiß, was man erwarten kann und wo man weiß, dass es am Ende auch ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Das ist immer wünschenswert. Und dann sind eben auch die Kosten, die man vielleicht vorher verauslagt hat, ja, für eine längere Werkstudierendentätigkeit oder so, die sind dann relativ schnell wieder drin. Denn Meine Erfahrung sagt mir, dass die Masterarbeitsthemen, die jetzt praxisorientiert betreut werden, die sind meistens tatsächlich mit signifikanten und sehr umsetzbaren und sehr konkreten Vorschlägen verbunden, die man dann auch, ich sag mal, in Euros häufig auch messen kann, ja. Also insofern ist es die Wunschlösung, so würde ich es mal sagen, in die man auch als Unternehmen viel, viel stärker denken sollte in diese Richtung und gerade eben solche langfristigen Beziehungen dann versuchen möchte auch aufzubauen. Ne? Und dann ist ja der nächste Sprung, wäre ja dann irgendwann zu sagen, wenn das alles gut funktioniert hat und für beide Seiten positiv ist, dass es dann auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise eben auch ein Angebot gibt seitens des Unternehmens, wie es dann weitergeht. Ne? So wäre ja dann der optimale Weg am Ende.
Also der Werkstudent, die Werkstudentin ist der Leistungsträger von morgen und bringt eigentlich mit der Masterthesis schon eine gewisse Qualifikation mit, um auch zu zeigen, ich kann Probleme lösen.
Genau.
Wie schaut es bei den anderen aus? David, Luca, Sebastian?
Also bei mir ist so, dass aktuell noch kein Thema für die Masterarbeit im Raum steht, weil ich eben erst in ein, zwei Semester die Masterarbeit schreiben werde. Aber ich kann es vielleicht mal am Beispiel von meiner Bachelorarbeit machen. Also ich habe eine theoretische Bachelorarbeit geschrieben über den digitalen Zwilling im Supply Chain Management, bin aber auf das Thema wegen meiner Werkstudentenstelle gekommen, weil wir bei Siemens eben einen digitalen Zwilling im Warenlager da gerade gebaut haben oder eingesetzt haben. Und mir hat das Thema Spaß gemacht, habe mich auch dafür interessiert. Ich fand es nur dann gegen Ende der Bachelorarbeit, wie Carina auch schon gesagt hat, eigentlich bisschen schleppend, wenn man rein theoretisch als Thema schreibt, weil man eben keine Praxis am Schluss, kein vorhandenes Ergebnis am Schluss hat, außer die Forschung, die man oder die Thesen, die man am Schluss aufgestellt hat. Deswegen habe ich schon den Plan, dass ich mich im Master nach einer praktischen Masterarbeit umschaue. Ich weiß, dass der Herr Tripp ein großer Fan der praktischen Abschlussarbeit ist. Die Carina ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie es perfekt klappen kann. Aber ich habe auch schon von anderen Studenten gehört, dass ein paar Schreckgeschichten auch schon gehört, weil es halt auch so ist, dass bei der praktischen Arbeit im Unternehmen es auch viele Schwierigkeiten geben kann, wie dass man irgendwie den Ansprechpartner im Unternehmen nicht unbedingt erreicht, der sich nicht genug dafür einsetzt, nicht genug Zeit dafür nimmt, dass auch vielleicht bei größeren Unternehmen dann Projekte während deiner Abschlussarbeit wieder abgebrochen werden. Habe ich auch schon gehört und was ich vielleicht jetzt auch von unserem Unternehmen auch gehört habe, dass irgendwie der Professor was anderes erwartet als das Unternehmen und dass man dann als Student da irgendwie in der Mitte steht und versuchen muss, dass man beide Seiten befriedigt und vielleicht hat der Professor Tripp auch nochmal eine Einschätzung dazu.
Ja, sehr gerne. Also das sind alles Themen, die mir nicht unbekannt sind. Deswegen ist es besonders wichtig, dass alle Seiten bei den praktischen Arbeiten, alle Seiten am Anfang ziemlich klar sagen und formulieren, was die Anforderungen sind. Das ist natürlich dann auch Aufgabe des Betreuers oder der Betreuerin, das sicherzustellen. Grundsätzlich ist es natürlich bei praktischen Arbeiten immer so, dass man zwei Auftraggeber hat als Studierender oder Studierende, die man befriedigen muss. Das ist einmal das Unternehmen. Die wollen meistens etwas sehr Greifbares und möglichst schnell Umsetzbares. Und wir von unserer Seite, wir haben natürlich dann schon den Anspruch, dass das eine Arbeit nach wissenschaftlichen Kriterien sein soll. Eben mit, sag mal, größtmöglicher Nachvollziehbarkeit und Belegbarkeit. Das kann man aber, also ich sag mal so, dass der Ball, der liegt dann am Ende beim Betreuer und bei der Betreuerin der jeweiligen Arbeit. Die müssen das sicherstellen, dass das eben nicht passiert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, bei praktischen Arbeiten, auch das haben wir erlebt, dass Themen kurzfristig verändert werden, dass manchmal auch, das ist ganz gefährlich bei laufenden Projekten, gewisse unternehmerische Entscheidungen dann einen plötzlich rechts mit 200 km/h überholen und manche Dinge dann plötzlich irgendwie obsolet sind, die man da machen muss. Da findet man aber, also war es bei uns in der Vergangenheit, ich kann jetzt nur für mich sprechen, eigentlich findet man immer eine gute Lösung, dann irgendwo einen sinnvollen Cut zu machen und zu sagen, dann machen wir es bis zu der Stelle und weiter geht's dann eben nicht. Ne? Das wird dann eben auch entsprechend bei den Bewertungen mit berücksichtigt. Ich glaube, der große Vorteil, um das nochmal zu sagen, David, das hast du auch schon gesagt, der große Vorteil ist natürlich, dass man ein lebendiges Objekt hat, an dem man arbeiten kann, mit dem man arbeiten kann. Man schafft sich also selber eine Datenbasis. Man geht also selber in die Primäraufnahme. Man ist nicht abhängig von dritten Daten und von Sekundärinformationen. Und das gibt einem ganz andere Möglichkeiten, ja, ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten. Und dann bleibt man eben nicht nur an der Oberfläche, sondern man geht ins Detail rein. Und viele Themen werden dann erst interessant, wenn man eben in dieses Detail reingeht, ja. Also es braucht im Moment keiner mehr arbeiten über die Nachhaltigkeit im Allgemeinen und die Rolle und die Bedeutung, sondern spannend ist es zu sagen, wie kann man Nachhaltigkeit ganz konkret in einem logistischen Prozess implementieren, in einem Unternehmen. Dann wird es spannend, ja. Und das sind also nach meiner Erfahrung auch, wie gesagt, in der überwiegenden Anzahl der Fälle ganz hervorragende Arbeiten auf wirklich sehr, sehr hohem Niveau mit sehr konkreten Ergebnissen, die am Ende immer enden mit einem Maßnahmenplan für die Unternehmen, wo man ganz konkret sagt, was muss denn jetzt heute, morgen und übermorgen und im nächsten Jahr geschehen, damit man das erreichen kann. Ja, und, aber wie gesagt, das liegt sicherlich dann auch an der Frage der Betreuung. Ja, das ist natürlich eine wichtige Aufgabe, die wir wahrnehmen müssen.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal aus meiner Erfahrung sprechen kann, ich habe ja bereits bei Ihnen, Herr Tripp, auch die Bachelorarbeit geschrieben über das Anbinden von Neukunden an einen 3PL-Firmendienstleister, auch praxisbezogen, und fand es eigentlich relativ machbar, das Ganze. Insofern, dass man, wenn man in dem Unternehmen schon drin ist und wenn man das Ganze, die Erfahrungsschätze hat, dann ist es, sag ich mal, in Anführungszeichen eigentlich nur noch das Zusammentragen dieser Informationen, die man eigentlich schon hat, dann sich was dazu überlegen und Planen entwickeln, das Ganze theoretisch zu verifizieren, macht es Sinn, was ich mir da überlegt habe, oder darauf dann was aufzubauen. Und auch in der Masterarbeit habe ich mir vorgenommen, auch wieder ein praxisbezogenes Thema, wahrscheinlich mit dem 3PL zusammen zu schreiben, und werde da mich wahrscheinlich entweder auch wieder in die Richtung Prozessoptimierung im Operations-Bereich beziehen. Wie kann ich zum Beispiel bestehende Kunden noch weiter optimieren, effizienter abwickeln, unter Unterstützung von zum Beispiel der Digitalisierung, zum Beispiel künstliche Intelligenz oder zum Beispiel RPA, also Robotic Process Automation. Und finde es spannend, da auch ein kleines Projekt zum Beispiel zu entwickeln. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, dass man vielleicht sich aktuelle Prozesse, die aktuell vielleicht noch im Kundenservice manuell stattfinden, wie zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Retourenlabel an den Kunden verschickt werden soll, oder wo wir noch keine Standardanbindung zum Beispiel haben, weil es zum Beispiel ein Spediteur ist, wo das Ganze dann vielleicht aufwendiger ist, ein Retourenlabel zu erstellen, wo dann alles aktuell noch manuell erfolgt, dass man sich da überlegt, wie kann man das Ganze vielleicht automatisieren, indem man dann vielleicht RPA einsetzt, um dann zum Beispiel ein Formular zu haben, das wird dann vom Kunden direkt selber ausgeführt, oder ich greife mir dann sozusagen die Daten direkt aus der Datenbank ab und passe sie sozusagen dann in ein XML-Format, was ich dann zum Beispiel dann einen Spediteur übertragen kann, damit er den Auftrag dann auch vorliegend hat. Dass man sich sowas zum Beispiel mal überlegt, in die Richtung, denke ich, wird meine Masterarbeit gehen. Und ich denke, Herr Tripp, Sie werden von Ihrem Glück dann noch Zeiten irgendwann erfahren.
Ja, aber Sie sprechen natürlich einen Punkt an, der ganz wichtig ist, ne? Aus einem konkreten Problem werden ja meistens die besten Startups und entstehen die besten Ideen. Und so ähnlich ist es bei der Masterarbeit natürlich auch, ne? Und bei der Bachelorarbeit auch. Also es muss irgendwie ein konkretes Problem wirklich da sein, das wirklich signifikant ist, das einen reizt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ne? Für diejenigen, die so vor dieser Fragestellung stehen, sage ich auch immer, ihr müsst euch lange damit beschäftigen, jeden Morgen damit aufstehen und jeden Abend damit ins Bett gehen. Ihr müsst wirklich Spaß an so einem Thema haben. Ja, alles andere wird ein sehr zäher Weg. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende, ne? Dass man einen gewissen Enthusiasmus entwickelt dafür, ja, auch wenn man immer vorsichtig sein muss mit dem Wort. Luca, vielleicht von dir noch abschließend auch noch ein paar Worte zum Thema Masterarbeit.
Ja, ich kann es kurz machen. Bei mir ist die Masterarbeit auch noch ein bisschen hin, will aber auf jeden Fall auch praxisbezogen schreiben. Die Gründe wurden alle schon hinreichend erläutert. Es ist einfach greifbarer, konkreter, und Theorie ist ja schön und gut, aber man will doch auch was bewegen. Und das ist halt in der Praxis deutlich wichtiger, finde ich.
Ja. Ja, und vielleicht ein letzter Punkt, Andreas, dann gebe ich auch wieder an dich über. Es ist natürlich auch die Frage der Wertschätzung seitens potenzieller Arbeitgeber, ja. Also das ist schon meine Wahrnehmung, dass zumindest in der Logistik, ich kann jetzt nur für meine Disziplin sprechen, dass da sehr viele Arbeitgeber eben auch großen Wert darauf legen, dass die Kandidatinnen und Kandidaten auch anwendungsbezogene Arbeiten geschrieben haben, ne? Der Wert solcher Arbeiten ist zumindest im Bereich der Logistik höher als der Wert rein theorieorientierter Arbeiten.
Ja, ich kann vielleicht noch zwei Gedanken aus der Praxiserfahrung dazu geben. Ich glaube, David, du hattest das beschrieben beim Intro. Prozesse gestalten ist in der Logistik wichtig. Wir haben bei uns immer gesagt, zu den Auszubildenden oder auch zu Praktikanten oder zu Werkstudenten stellen, wenn es dir in deiner Zeit hier gelingt, einen prozessualen Fußabdruck zu hinterlassen, dann hast du eigentlich das gemacht, was der Logistiker will. Er will den Prozess optimieren, verbessern, anpassen. Und wenn du als jemand, der zeitweise zu Besuch ist in deiner Rolle, etwas hinterlässt, was die ganze Organisation besser macht, dann ist das die beste Empfehlung, die du abgeben kannst. Das vielleicht als ein Punkt und Sebastian gleich noch ein zweiter. Was du beschrieben hast, David, ne, dass du musst verschiedenen Herren gerecht werden. Das hast du bei ganz vielen Projekten später auch. Also wenn du irgendwann ins Projektbusiness kommst oder in die Umsetzung von Initiativen, dann hast du genau das. Und wenn die Masterarbeit sauber aufgesetzt wird und das Ziel klar ist, dann ist es wie beim Projekt, dann wird es gelingen. Und wenn es beim Projekt nicht der Fall ist und auch bei der Masterarbeit nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass was super Gutes rauskommt, eher gering. Sebastian, du hattest gerade noch eine Meldung.
Genau, ich wollte noch mal ganz kurz noch mal zu diesem praxisbezogenen Fußabdruck noch mal was Kleines sagen. Es ist wirklich spannend und es macht mich auch eigentlich echt glücklich und zufrieden, wenn man sieht, man hat was erreicht. Man sieht, dass zum Beispiel diese prozessuale Veränderung, die man da geschaffen hat, jetzt auch dazu führt, dass man zum Beispiel weniger Kundennachfragen bekommt, seitens der Kunden und auch eine höhere Zufriedenheit dann sozusagen damit erzielt. Das ist das, was einen dann auch antreibt und man sieht, auch wenn man jetzt gerade zum Beispiel nicht mehr, also das Projekt abgeschlossen hat, aber das dann sozusagen weiterlebt, das ist das, was einen eigentlich dann auch antreibt, weiterzumachen und auch weitere Veränderungen, auch wenn es manchmal hart ist in der Logistik, auch wenn es manchmal stressig wird, dann auch trotzdem noch am Ball zu bleiben und nicht aufzugeben. Das ist ja auch, sage ich mal, in der Logistik, sage ich mal, auch, wie es Herr Tripp mal gesagt hat, ich zitiere Sie jetzt mal ganz kurz. Wenn man im Vertrieb ist, dann wird man gelobt, wenn man eine von 10, sage ich mal, Kunden gewonnen hat oder eine von 100. Aber wenn man ein Paket von 100, sage ich mal, nicht richtig macht, ne, dann ist man der größte Buhmann. Und das ist halt, damit umzugehen, das ist halt, sage ich mal, auch teilweise in der Logistik eine Herausforderung und bedarf auch ein bisschen, sage ich mal, Akzeptanz, dass man halt einfach sagt, man braucht dieses lösungsorientierte Denken, wie gehe ich jetzt daran, den Prozess zu verbessern, wie kann ich ihn verbessern, wie setze ich das um, was brauche ich dafür. Und wenn das dann alles funktioniert und das dann danach zum Beispiel Mehrwert bietet für die Kunden, für die Endkunden, für das Unternehmen selbst, dann glaube ich, kann man zufrieden sein, selbst wenn dann zum Beispiel mal eins von 100 Paketen doch noch hängen bleibt, statt
Ja,
zwei
du
zum Beispiel.
beschreibst es ganz richtig. Die Challenge ist ja das, was einen dann fordert und was aber einen dann auch zufrieden macht, wenn man sie löst. Also das ist ja ganz häufig so im Job.
Vollkommen richtig, ja.
Ja. Wir sind schon ziemlich weit. Ich würde euch mal noch um ein kurzes Statement bitten, weil ihr uns jetzt sehr breit gezeigt habt, wie so eure Einstellungen sind. Ganz kurz, Sebastian, vielleicht fangen wir an in zwei Sätzen. Wo siehst du dich 3 Jahre nach dem erfolgreichen Masterstudienabschluss?
Das ist eine spannende Frage. Also, ich denke, ich sehe mich in einer Führungsposition, wo ich dann auch weiterhin Prozesse verändern kann, eigene Entscheidungen treffe und das Unternehmen, sage ich mal, weiter voranbringen, was sozusagen über meine aktuelle Tätigkeit vielleicht noch weiter hinausgeht.
Okay, danke. Luca, wie schaut's bei dir aus?
Ja, ich sehe mich auch auf jeden Fall in Unternehmen, mit dem ich mich identifizieren kann, gerne auch im Bereich Logistik, Supply Chain Management, gerne auch mit Verantwortung. Und eventuell wieder im Projektmanagement oder auch im Prozessmanagement und auf jeden Fall in einem Job, in dem Probleme gelöst werden.
Okay, danke, David.
Ich sehe mich eigentlich auch in einem vielleicht auch international ausgerichteten Unternehmen. Was ich zurzeit auch sehr interessant finde, ist in Richtung Beratung zu gehen, Logistikberatung. Ich habe da auch einen Gastvortrag glaube ich, die nächsten Wochen mal von 4Flow. Damit könnte ich mich auch, glaube ich, echt, sehe ich mich auch sehr, und dass man vielleicht an unterschiedlichen Projekten arbeitet und dadurch eine große Abwechslung in der Tätigkeit hat.
Okay, danke, Karina.
Ja, bei mir ist jetzt ja der Masterstudiengang schon absehbar, das Ende, also mit dem Deadline meiner Masterarbeit im Januar. Deswegen, ja, also aktuell sehe ich mich im Supply Chain Management, da wo ich gerade bin. Also mir gefällt der Bereich richtig gut und er passt halt auch perfekt zum Studiengang. Aber man muss halt auch einfach schauen, was die Stellen dann so bringen, wenn ich fertig bin. Und würde mich auch in anderen Bereichen sehen, weil einfach unser Studiengang auch sehr vielfältig ist und man eben viel machen kann.
Okay, hast eine sehr pragmatische Sichtweise, aber die haben wir heute ja schon öfter wahrgenommen von euch. Okay, Christoph, für dich so okay, dann würde ich sagen, vielen Dank an die Runde, dass ihr eure Gedanken, eure Einschätzungen, eure Stellungnahmen zu unseren Fragen hier so offen, ehrlich, kompakt geteilt habt. Wir verabschieden alle Gäste immer mit einer Abschlussfrage. Die würden wir auch euch stellen. Wieder die Bitte um kurze Antwort, aber muss auch nicht jeder, wer was mitgebracht hat. Welches Buch, welcher Film, welcher Podcast, welches Medium, was würdet ihr unseren Hörern als Inspiration, als Quelle für gutes Wissen, als etwas empfehlen, das euch irgendwie weitergebracht hat? Hat von euch da jemand was?
Also ich habe zum Beispiel, was mir auch in der Vorbereitung auf meinen Master sehr geholfen hat, war Logistikwege zur Optimierung der Supply Chain von Christoph Schulte. Das Buch ist sehr dick, sage ich mal. Da steht sehr viel drin. Man hat einen umfassenden Einblick in die Produktion, in die Logistikprozesse. Und das ist auch weiterhin eigentlich ein Nachschlagewerk, sage ich mal, ein Allrounder für mich. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Unklarheiten habe oder halt auch zum Beispiel im Job zum Beispiel mal was nachschlagen möchte, dann greife ich darauf eigentlich zu. Finde ich eigentlich gutes Nachschlagewerk, ja.
Okay, Sebastian, das ist ja schon mal sehr löblich, dass du ins Buch schaust und nicht ins Internet.
Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt eigentlich
oder ChatGPT fragst, ja.
Ich würde ja eigentlich Ihr Buch empfehlen, aber das wäre dann, glaube ich, deswegen.
Aber das ist ja jetzt auch, das können Sie machen, wenn die dritte Auflage im Herbst rauskommt. Dann sprechen wir uns nochmal wieder.
Sehr gern.
Okay, was haben die anderen noch mitgebracht?
Erstmal kurz danke, dass wir hier sein durften. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe mitgebracht eine Zeitschrift oder eine Zeitung aus dem Bereich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Jetzt keine spezifische, aber sowas wie die Zeit oder den Spiegel. Einfach, weil ich es wichtig finde, über aktuelle Themen, die die Welt bewegen, informiert zu sein. Und man schaut in der Zeitung halt doch eher mal in ein Themenfeld rein, das man sich sonst nicht anschauen würde. Und erweitert so auch seinen Horizont und schaut mal über den Tellerrand hinaus.
Okay.
Ja, von mir auch ein großes Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich empfehle jetzt auch ein bisschen was Branchenfremdes. Und zwar habe ich vorher einen Podcast gehört, der ist Ohne den Hype. Der kommt aus Deutschland und macht Interviews mit Fotografen, Künstlern, Musikern und Kreativen aus Deutschland. Ich habe noch ein Hobby, das ist Fotografieren, deswegen finde ich das sehr interessant und auch ein sehr cooles Interviewformat, ein Podcastformat.
Okay, machen Logistiker auch gern, dass sie sich aus anderen, Branchen oder Disziplinen bedienen, um ja auch die Logistik besser zu machen. Von daher auch ein guter Input. Karina, hast du auch noch was, oder?
Ja, also auch erstmal nochmal Danke von mir. Also es war echt richtig cool, dass wir mitmachen durften. Und ja, was logistikbezogen ist, also ich folge bei LinkedIn einfach Seiten wie der DVZ. Da bekommt man einfach immer News mit. Jetzt logistikfremd. Was mich inspiriert, ist auf Spotify Akustik-Covers. Also das sind einfach so schöne Cover-Songs in Akustik-Version, die ich gerne höre, wenn ich für Prüfungen lerne oder meine Masterarbeit schreibe. Irgendwie bringt mich das runter und ja, da kann ich dann gut meine Masterarbeit-Dates mit meinen Kommilitonen machen.
Ja, sehr cool.
Ich habe auch noch eins mitgebracht. Ich weiß ja, dass Tobi fordert mich ja immer, dass ich auf jeden Fall neue Bücher mit reinbringen soll, gerade die ich aktuell lese, aber ich ja weiß, er verschlingt die auch. Ich bin gerade mittendrin, so ungefähr zur Hälfte durch, in einem relativ dicken Buch von Frank Sieren. Das heißt Shenzhen, Zukunft Made in China, ist von 2021. Beschreibt wirklich, gerade für Outsider, und ich beschäftige mich ja viel mit den chinesischen Shopping-Apps und mit der Logistik dahinter. Man muss sich natürlich auch mit dem Land und der Kultur und den Themen dort beschäftigen, beschreibt in eindrucksvoller Art und Weise das Wachstum, den Aufbau, Ausbau von Shenzhen als ja im Prinzip neues Technologie-Mekka der Welt und wird vielleicht den letzten noch mal klar machen, wie ernsthaft tatsächlich mittlerweile China als Wirtschaftsmacht ist und dieses alte Motto USA innovates, China imitates, EU regulates, dass das schon lange völlig out ist. Das erkennt man spätestens, wenn man die ersten Seiten in dem Buch gelesen hat. Sehr zu empfehlen.
Sehr cool. Die Empfehlungen sprechen für den ganzen Podcast. Ihr habt uns sehr viel Input gegeben. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr empfindet es genauso. Ich möchte mich bedanken für die Teilnahme bei euch, Christoph, bei dir, fürs Mitmoderieren, fürs Moderieren, fürs Vorbereiten. Ich denke, wir haben einen guten Einblick gegeben, was euch bewegt. Und damit verabschieden wir uns für heute. Freuen uns nächste Woche auf die nächste Folge. Und bis dorthin, macht's gut.
Danke, ciao.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Schönen Abend.